Deutschlandfunk, das war der Tag.
Empörung, Entsetzen, Fassungslosigkeit und das weltweit. Das beschäftigt uns zu Beginn von Das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon begrüßt Sie Theo Gers. Empörung, Entsetzen, Fassungslosigkeit, all das ergießt sich heute über Israel nach dem, wie versichert wird, versehentlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi im Gazastreifen. 7 Helfer, Sie hörten es in den Nachrichten, kamen dabei heute ums Leben. Was das für die weiteren Hilfslieferungen im Gazastreifen bedeutet, darüber sprechen wir mit Martin Frick. Er leitet das Berliner Büro des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Aber Israel hat, so wie es aussieht, nicht nur versehentlich diesen Konvoi angegriffen, es hat wahrscheinlich absichtlich auch die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus bombardiert. Und zwar genau in dem Moment, in dem sich dort ranghohe Generäle der iranischen Revolutionsgarden aufhielten. Jetzt schwört der Iran Vergeltung. Auch das ein Thema. Und auch ein Thema heute, Schuldrama in Finnland. Ein 12-Jähriger hat dort auf andere 6-Klässler geschossen. Und mindestens einen getötet. Zunächst aber nach Israel, das heute mit einem versehentlichen Luftangriff auf einen internationalen Hilfskonvoi weltweit Empörung und Fassungslosigkeit ausgelöst hat. Bettina Meyer.
Israels Premier Netanyahu räumte ein, dass Israel für den tödlichen Angriff auf einen Hilfskonvoi der Organisation World Central Kitchen in Gaza verantwortlich ist. Die 7 Entwicklungshelfer seien unbeabsichtigt getötet worden, sagte Netanyahu, der sich aus einem Krankenhaus in Jerusalem meldete, wo er sich wegen einer Leistenbruchoperation aufhielt. Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen trafen. Das passiert im Krieg. Wir prüfen es gründlich. Wir stehen mit den Regierungen der betroffenen Personen in Kontakt und werden alles tun, damit so etwas nicht noch einmal passiert. World Central Kitchen verurteilte den Angriff und kündigte an, alle Einsätze in Gaza sofort zu pausieren. Von Anfang an hatten die Entwicklungshelfer der israelischen Armee vorgeworfen, den Konvoi aus 2 gepanzerten und ein ungepanzertes Fahrzeug im zentralen Gazastreifen aus der Luft angegriffen zu haben. Dabei kamen 7 Mitarbeiter aus Australien, Polen, England, den USA, Kanada und ein palästinensischer Mitarbeiter ums Leben. Das Team hatte kurz zuvor tonnenweise Lebensmittel in ein Lager gebracht. Laut der Organisation World Central Kitchen sei der Einsatz mit dem israelischen Militär abgestimmt gewesen. Verteidigungsminister Gallant kündigte an, die israelische Armee wolle künftig die Verteilung von Hilfsgütern gemeinsam mit internationalen Gruppen koordinieren. Dazu solle ein Lagebesprechungszentrum eingerichtet werden. Außerdem will die Armee den Luftangriff auf den Konvoi von World Central Kitchen durch eine unabhängige Expertenkommission prüfen lassen.
Bettina Meyer berichtete aus Tel Aviv über den Tod von 7 ausländischen Helfern im Gazastreifen. Viele Länder, an erster Stelle natürlich Kanada, Großbritannien und auch Polen, aus denen 3 der getöteten Helfer stammten, fordern jetzt massiv Aufklärung und dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden in Israel. Aber was heißt das Ganze jetzt für die humanitäre Hilfe? Darüber habe ich vor der Sendung mit Martin Frick gesprochen. Er leitet das Berliner Programm des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Guten Abend, Herr Frick.
Guten Abend, Herr Gers.
Herr Frick, Israel tötet versehentlich 7 Helfer, die in dem großen Leid, das im Gazastreifen herrscht, einfach nur geholfen haben. Nun sagt Israels Premier Netanyahu fast lapidar, war ein Versehen, sowas passiert in Kriegszeiten. Wie wirkt das auf Sie?
Nun, man muss ja dazu sagen, das ist nicht das erste Mal, dass in diesem Krieg humanitäre Helfer getötet werden. Wir sind jetzt bei fast 200 Helferinnen und Helfern, die seit Beginn des Krieges am 7. Oktober ums Leben gekommen sind. Darin allein 169 von den Vereinten Nationen. Das ist also kein Einzelfall, sondern traurige Realität in diesem Konflikt.
Und es passiert dennoch, sagt Netanyahu, weil es eben Krieg ist. Kann man das einfach so stehen lassen und sagen, ja, ist eben Krieg?
Nein, das kann man nicht stehen lassen, denn auch im Krieg gelten Regeln. Und erst 2018 hat der Sicherheitsrat in der Resolution 2417 ganz klargestellt, dass die Zivilbevölkerung zu schützen ist und dass zivile Installationen zu schützen sind, insbesondere die, die der Nahrungsmittelversorgung dienen. Das ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, der Israel nachkommen muss.
Nun hat es ja einen Angriff auf einen Hilfskonvoi, also auf Menschen, die einfach nur helfen wollen, gegeben. Für das Ansehen Israels, um das es ja derzeit weltweit ohnehin nicht gut bestellt ist, ist das ja ein weiterer schwerer Schlag. Jetzt hat Verteidigungsminister Gallant angekündigt, man wolle den Vorfall gründlich untersuchen. Reicht Ihnen sowas?
Nein, wir brauchen mehr. Wir brauchen vor allem ein humanitäres Meldesystem, ein System, das gewährleistet, dass humanitäre Helferinnen und Helfer sich sicher im Kriegsgebiet bewegen können. Das haben wir bereits im Februar angemahnt und es existiert leider immer noch nicht.
Nun hat aber die betroffene Hilfsorganisation, also das World Central Kitchen, betont, dass seine Fahrzeuge auch klar zu erkennen gewesen seien als Hilfsfahrzeuge. Der Konvoi sei auch mit der israelischen Armee abgestimmt gewesen. Können Sie uns mal eine Vorstellung geben, was kann man denn ganz praktisch tun, um Helfer zu schützen in so einem Kriegsgebiet?
Typischerweise werden in Kriegsgebieten beide kriegsführenden Parteien notifiziert, wenn ein humanitärer Transport ansteht. Helferinnen, Helfer, Fahrzeuge sind klar gekennzeichnet. Routen werden vorher durchgegeben, um eben sicherzustellen, dass nicht versehentlich humanitäre Hilfstransporte beschossen wurden. Ich kenne diesen Vorfall nun auch aus den Medien. Diese Fahrzeuge sind klar gekennzeichnet gewesen. Inwieweit das angemeldet war, muss untersucht werden. Aber das ist normales Vorgehen, eben um genau solche Vorfälle zu verhindern.
Ganz grundsätzlich gefragt, tut Israel denn genug, um auch bislang, damit die humanitäre Hilfe zu denen gelangen kann, die sie brauchen?
Nun, wir hatten im Dezember mit einer Expertengruppe bereits vor einer imminenten Hungersnot gewarnt. Da waren 570.000 Menschen akut vom Verhungern bedroht. Am 22. März haben wir das nochmal korrigiert. Das sind jetzt über 1 Million Menschen. Und es ist ja nicht so, dass dieses Gebiet aus Grund einer Naturkatastrophe nicht zugänglich wäre, sondern es stehen genug Lebensmittel zur Verfügung. Lastwagen sind bereit, über die Grenzen zu fahren. Sie müssen es nur können. Und da sehen wir, dass wir zu wenig Grenzübergänge haben, dass die Prozeduren viel zu lange dauern und dass uns zum Beispiel im März 30% der Konvois, die wir angemeldet haben, für den Norden Gazas abgelehnt worden sind.
Das heißt, wenn beispielsweise der US-Außenminister Blinken sagt, dass die israelischen Schritte, um Hilfe in den Gazastreifen hineinzulassen, nicht ausreichen, dann würden Sie dem voll zustimmen?
Das entspricht unserer Erfahrung, so ist das.
Nun, wie kann es denn jetzt nach diesem Angriff auf diesen Hilfskonvoi, der ja offenkundig ein weit größeres Echo ausgelöst hat als die vielen anderen Vorfälle, die es davor auch schon gegeben hat, bei denen, wie Sie vorhin sagten, Helfer ums Leben kamen. Wie kann denn jetzt diese Hilfe weitergehen? Die Hilfsorganisation World Central Kitchen hat ja angekündigt, ihre Arbeit erstmal einzustellen.
Ja, wir machen weiter. Wir haben tatsächlich seit Beginn des Krieges jeden Tag Menschen versorgt. Aber man muss wirklich sagen, dass unsere Mitarbeitenden und auch die Ortskräfte von UNRWA unter Einsatz ihres Lebens arbeiten, unter enormen Gefahren. Und es zeigt eben, dass es keinen Ort im Gazastreifen gibt, an dem man sicher ist. Nun hat die israelische Regierung angekündigt, ein Lagezentrum einzurichten, eine bessere Koordination zum Schutz humanitärer Transporte. Das können wir natürlich nur begrüßen, wenn es umgesetzt wird.
Noch einmal generell gefragt zur Hilfe, die Israel in den Gazastreifen hineinlässt. Wir haben auch darüber gesprochen und der US-Außenminister ist ja nicht der Einzige, der das immer wieder kritisiert, dass zu wenig in den Gazastreifen hineingelassen wird. Haben Sie eine Idee, wer oder was denn Israel bewegen könnte, hier mehr zuzulassen? Es wird ja immer auf die USA verwiesen in diesem Zusammenhang, aber dann liest man wieder, das Tischtuch beispielsweise zwischen Joe Biden und Premier Netanyahu sei ja auch mehr oder minder zerschnitten. Oder wenn beispielsweise die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nach Israel reist, dann hat man auch da den Eindruck, dass sie bei Vertretern der jetzigen Regierung eher auf taube Ohren stößt.
Und man darf auch nicht vergessen, dass die Proteste gegen die Regierung Netanyahu auch in Israel immer stärker werden. Also die Kritik wächst und wir sind permanent dabei, Druck aufzubauen und Verhandlungen zu führen mit der israelischen Regierung, damit mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gefahren werden können. Zum Teil sind einfach die Prozeduren viel zu lange. Es gibt immer noch nur 2 Grenzübergänge, die regelmäßig geöffnet sind. Und auch dort könnte viel mehr Hilfe in den Gazastreifen gelassen werden.
Haben Sie Hoffnung, dass möglicherweise dieses schlimme Ereignis mit den 7 toten Hilfskräften heute ein Wendepunkt werden könnte in diesem Krieg, was auch die Hilfsleistungen und das Zulassen von Hilfe in den Gazastreifen betrifft?
Ja, da habe ich eine doppelte Hoffnung. Die eine ist, dass wir nun endlich ein humanitäres Meldesystem haben, das die Sicherheit derjenigen, die humanitäre Hilfe gewährleisten kann, und dass wir hoffentlich keine Bodenoffensive in Rafah sehen, denn da sind nun 1,4 Millionen Menschen zusammengepfercht, die bereits zum 2. und 3. Mal vertrieben worden sind. Die können nirgendwo hin. Das kann man sich überhaupt nicht ausmalen, was da passieren würde, wenn auch dort die Bomben fallen.
Sagt Martin Frick, der Leiter des Berliner Büros des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Vielen Dank, Herr Frick, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und damit kommen wir zu einem weiteren Angriff, den nach Lage der Dinge auch Israel ausgeführt haben dürfte, wobei Israel selbst dazu nichts sagt. Die Rede ist von dem gestrigen Luftangriff auf die Botschaft des Iran in Damaskus, bei dem 2 ranghohe Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Nun schwört der Iran Vergeltung. Udo Schmidt.
Wafeh Badawi führt durch ihre Wohnung. Die Universitätsprofessorin wohnt direkt neben der iranischen Botschaft in Damaskus. Sie erlebte den israelischen Angriff auf die Konsularabteilung hautnah. Im Gespräch mit der Reuters-Reporterin ringt sie immer noch um Fassung. Ich war in der Küche. Als ich gerade rausgehen wollte, hörte ich eine heftige Explosion. Ich sah große Teile herumfliegen und war dann wohl 10 Minuten bewusstlos. Die Situation war ehrlich gesagt furchtbar. Während der ersten Stunde wussten wir nicht, ob wir noch leben oder schon tot sind. Währenddessen wird draußen vor der Botschaftsruine aufgeräumt. Bagger und Tieflader transportieren die Reste des Botschaftsnebengebäudes ab. Arbeiter schippen Dreck von benachbarten Balkonen. Gestern am späten Nachmittag hatte der israelische Angriff nach iranischen Angaben 13 Menschen getötet, 7 Mitglieder der Revolutionsgarde unter ihnen, vor allem aber 2 wichtige Kommandeure der Al-Quds-Brigaden, der Auslandsspeerspitze des Iran. Irans Botschafter Hossein Akbari, bei dem Angriff unverletzt geblieben, kündigt Gegenmaßnahmen an und verweist auf die Weltgemeinschaft. Es gibt natürlich eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft und natürlich wird es eine iranische Erwiderung geben. Aber jetzt erwarten wir, dass die internationalen Organisationen ihre Pflicht tun. Wir fordern eine UN-Sicherheitsratssitzung. Die, so ist inzwischen klar, am Abend in New York stattfinden wird. Sofort also wird es offenbar keine iranische Antwort auf diesen Angriff geben. Aber der Iran muss erwidern, meint der Politikanalyst Masoud Al-Faq im TV-Sender Al-Hadass in Dubai. Wenn sie nicht reagieren, dann ist es geradezu peinlich. Wenn sie direkt und schnell reagieren, also Israel angreifen, dann öffnen sie die Tür zu einem Krieg sehr weit. Es bleiben allerdings noch andere Optionen. Begrenzte Schläge, über die die USA informiert würden. Gleichzeitig will natürlich die Achse des Widerstands eine beispiellose Reaktion. Die Achse des Widerstands, das sind die Hisbollah, die Hamas, die Husis. Experten befürchten eine Eskalation, einen Krieg zwischen Israel und dem Iran. Einen israelischen Angriff auf den Iran hätte es ohne die USA schon viel früher gegeben, meint ebenfalls im TV-Sender Al-Hadass Bishara Khairallah, Politikexperte aus Beirut. Der Iran kann kaum reagieren, so wirkt es. Ohne den US-Einfluss hätte Israel den Iran wohl gleich nach dem 7. Oktober angegriffen. Durch die Bemühungen der USA wurde der Iran aus der Schusslinie genommen, mit dem Ergebnis, dass der Angriff bisher verzögert wurde. Möglich, dass die Hisbollah im Libanon im Namen des Iran ihre Raketenangriffe auf Israel verstärkt, ohne dass der Iran direkt verwickelt wird. Angekündigt hat sie es bereits heute in Beirut. Klar ist für alle Experten, ein Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien, also direkt auf iranischem Boden, zwingt den Iran zu einer Reaktion.
Der Iran spürt Rache für den Angriff auf seine Botschaft in Damaskus, Udo Schmidt berichtete. Dieser Angriff, Sie hörten es, treibt Israel in der Tat diplomatisch weiter in die Enge. Zur Stunde berät der Weltsicherheitsrat. Aus New York, Antje Passenheim.
Bei den Vereinten Nationen wächst nach dem Angriff die Sorge vor einer weiteren Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte die Attacke auf die iranische Botschaft in Syrien. Er unterstrich, dass die Unverletzlichkeit von diplomatischen Einrichtungen und ihrem Personal respektiert werden müsse. Guterres rief alle Parteien zu Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Bei dem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus sind, soweit bekannt, 13 Menschen getötet worden, darunter auch 2 iranische Generäle. Der Iran beschuldigt Israel für die Attacke und drohte mit Vergeltung. Die iranische UN-Botschaft sprach von einem eklatanten Verstoß gegen die UN-Charta und auf der Plattform X gar von einem israelischen Terroranschlag. Der UN-Sicherheitsrat solle den Akt aufs Schärfste verurteilen und alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um weitere Angriffe zu verhindern. Eine offizielle Erklärung aus Israel zu dem Angriff gibt es bislang nicht. Die Sitzung im Sicherheitsrat hat Russland beantragt.
Antje Passenheim berichtete, und damit kommen wir zu dem zweiten großen Krieg dieser Zeit, Russlands Krieg in der Ukraine. Unendliches Leid bringt dieser Krieg Tag für Tag über das Land, Leid, das nicht ungesühnt bleiben soll. Russland soll, wann immer es einmal dazu kommt, zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber war man sich heute auf einer Konferenz in Den Haag einig. Und um das irgendwann einmal zu ermöglichen, wurde zugleich das erste Register für Schadensmeldungen von ukrainischen Kriegsopfern eröffnet. Caroline Born.
Gerechtigkeit für die Ukraine. Um diese zu erreichen, müsse man zu seinem Wort stehen, sagt der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan.
That we are true to what we say. Namely that the law counts. It matters.
Das Recht zähle, es sei wichtig, so Khan. Und zwar nicht nur auf Konferenzen wie dieser. In Den Haag beraten Vertreter aus mehr als 50 Ländern über die Frage, wie Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt werden können und wie Russland für die Schäden in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden kann. Über 125.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen haben ukrainische Strafverfolgungsbehörden mittlerweile registriert. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagt, die Ukrainer erwarten Gerechtigkeit.
Today, Russian officials and leadership may feel secure.
Russische Beamte und die Führungsriege mögen sich heute sicher fühlen. Aber wir tun jeden Tag alles, um ihnen dieses Gefühl zu nehmen. Wir wollen nicht, dass sie sich sicher fühlen.
We don't want them to feel safe.
Bereits kurz nach Kriegsbeginn hatten einige Staaten mit der Ukraine und den internationalen Justizbehörden vereinbart, gemeinsam zu ermitteln. Dafür ist im vergangenen Juli ein Strafverfolgungszentrum gegründet worden. Didier Reinders, der EU-Justizkommissar, sprach damals von einem wichtigen Schritt, damit die Angreifer nicht straflos bleiben. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit betrifft die Entschädigung der Opfer. Nach der Einrichtung eines Schadensregisters werden nun die ersten Forderungen auf Schadensersatz registriert. Bis Geld fließt, kann es aber noch dauern.
The register is an essential first important step towards the creation of a fully fledged compensation mechanism.
Für EU-Justizkommissar Reinders dennoch ein unverzichtbarer erster Schritt für die Schaffung eines vollumfänglichen Entschädigungsmechanismus. Die Ukraine will dafür eingefrorenes russisches Staatsvermögen nutzen. Auch die baltischen Staaten fordern, dieses Vermögen für die Entschädigung sowie für den Wiederaufbau zu nutzen. Nach Schätzungen der Weltbank benötigt Kiew rund 500 Milliarden Dollar, um das Land wieder aufzubauen. Laut Ukraine könnte sich der Betrag verdoppeln, wenn Entschädigungen für die Opfer hinzukommen. Für die strafrechtliche Verfolgung hat der Internationale Strafgerichtshof bereits 4 Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ausgestellt, gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und 3 weitere hochrangige Russen. Wegen des zentralen Verbrechens, dem Verbrechen der Aggression, also dem Angriffskrieg an sich, kann der Gerichtshof allerdings nicht von sich aus tätig werden. Russland hat das entsprechende Statut nicht unterzeichnet. Möglich wäre, das Statut zu ändern oder ein Sondertribunal.
We appreciate very much the leadership of the Netherlands in promoting the idea of special tribunal for the crime of Russia's aggression.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bedankt sich in einer Videobotschaft beim Gastgeber Niederlande für die Unterstützung für ein Sondertribunal. Wie genau ein solches Tribunal eingerichtet werden könnte, darüber ist man momentan noch uneins. Insgesamt sind noch viele Fragen offen. Bis es so etwas wie Gerechtigkeit für die Menschen in der Ukraine gibt, wird es noch lange dauern. Doch, das hat der niederländische König Willem-Alexander betont, ohne Gerechtigkeit kein dauerhafter Frieden.
Caroline Born berichtete. Es ist 23.30 Uhr, Zeit für aktuelle Berichte in Kurzform. Nach dem Sieg der Opposition bei den Kommunalwahlen gestern in der Türkei wurde nun einem Kandidaten der pro-kurdischen DEM der Wahlsieg aberkannt, Pia Masurczak.
Wegen einer früheren Gefängnisstrafe habe der Kandidat der pro-kurdischen DEM seine Bürgerrechte verwirkt, heißt es in einer Erklärung, die der Wahlausschuss heute Nachmittag veröffentlichte. Und weiter, Abdullah Zeldan hätte gar nicht erst zur Wahl zugelassen werden dürfen. Der 52-Jährige war 2016 wegen angeblicher Propaganda und Unterstützung der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK verurteilt worden. Für die Zeit seiner Gefängnisstrafe wurden Zeldan damals auch die Bürgerrechte entzogen. Nach Verbüßung der Haftstrafe durfte Zeldan sich aber wieder zur Wahl stellen, entschied ein Gericht 2022. Das Justizministerium hatte dagegen Einspruch eingelegt. Bei den landesweiten Kommunalwahlen am Sonntag hatte Zeldan mit fast 30% Vorsprung vor seinem Konkurrenten von der AKP gewonnen. Die pro-kurdische DEM-Partei rief heute dazu auf, den Willen der Wähler in Van zu respektieren. Seit dem gescheiterten Friedensprozess hatte die türkische Regierung in mehreren kurdisch geprägten Städten die gewählten Bürgermeister abgesetzt. Stattdessen regieren dort von Ankara eingesetzte Zwangsverwalter. Eine Wahlbeobachtermission des Europarats hatte am Montag gefordert, dass diese Praxis ein Ende haben müsse.
In Istanbul sind bei einem Feuer in einem Nachtclub mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Uwe Lüb.
Das Feuer brach nach amtlichen Angaben in den unteren Geschossen des 16-stöckigen Hauses im Bezirk Besiktas aus. Dort haben sich die Räume eines Nachtclubs befunden, die gerade renoviert worden seien. Bei den Toten handelt es sich überwiegend um Arbeiter, die dort tätig waren. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht und die Gegend abgesperrt. Statiker prüfen, ob das Haus und benachbarte Gebäude einsturzgefährdet sind. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. 3 Staatsanwälte seien damit beauftragt worden, heißt es. 5 Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Augenzeugen berichten, bei den Arbeiten in den Räumen des Nachtclubs seien keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Zudem seien leicht entzündliche, brennbare Materialien eingesetzt worden. Das Feuer habe sich rasend schnell ausgebreitet.
Das Amtsgericht Essen hat das Insolvenzverfahren für die angeschlagene Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet. Es ist das 3. Verfahren dieser Art in den letzten 3,5 Jahren. Stefan Weisemann.
Für Galeria Karstadt Kaufhof ist es ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus der Pleite. Ein Insolvenzverwalter übernimmt jetzt offiziell die Geschäfte. Sein Ziel, noch im April einen Käufer für die Kaufhäuser finden. Der Verwalter verhandelt aktuell mit 2 Interessenten. Beide haben große Erfahrungen im deutschen Einzelhandel, sagt er, und auch das nötige Geld. Namen sind allerdings noch nicht bekannt. Es gibt noch gut 90 Galeria-Filialen, mindestens 60 sollen nach dem Verkauf erhalten bleiben. Das größte Problem sind die Mieten. In einigen Filialen zahlt Galeria 30% des Umsatzes allein dafür. Ohne ein Entgegenkommen der Vermieter droht solchen Filialen das Aus. Die Entscheidung über den neuen Eigentümer trifft die Gläubigerversammlung. Sie trifft sich Ende Mai in Essen. Die Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof stecken seit Jahren in der Krise, unter anderem auch, weil der Onlinehandel immer weiter zunimmt. Es gab schon mehrere Versuche, die Kaufhäuser zu retten. Mitarbeiter wurden entlassen und die Hälfte der Filialen auch schon geschlossen.
Am Aktienmarkt wird nach den Rekorden der letzten Wochen die Luft dünner. Bo Hyun Kim.
Der April macht, was er will, aber heute auch das, was Verbraucher wollen. Die Inflation in Deutschland geht deutlich zurück, mit klarer Richtung auf das 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Und auch weiterhin dürfte sich der Trend fortsetzen. Denn immer weniger Unternehmen wollen die Preise für ihre Produkte erhöhen, wie neue Daten von Wirtschaftsforschern zeigen. Es sind positive Nachrichten, die bei den Anlegern heute allerdings kaum Euphorie auslösen konnten. So war der DAX vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten kurz nach Handelsstart noch auf ein neues Allzeithoch Rekordhoch von 18.567 Punkten geklettert. Halten konnte er die Gewinne allerdings nicht und drehte den Tag über leicht ins Minus. Das Tagesergebnis? Mit 18.293 Punkten ein leichtes Minus von etwa 1%. Die Spitzenreiter des Tages waren gleich zwei Chemieriesen. Sowohl Henkel als auch BASF konnten beide Kursgewinne von mehr als 1,5% verzeichnen. Aber auch Aktien deutscher Rüstungsunternehmen setzten ihren Rekordlauf fort. Die Nachfrage nach Waffen ist ungebrochen. Die Aussage von Finanzminister Lindner, dass der Verteidigungsetat mit weiteren Milliarden aufgestockt werden könnte, hat die Kurse weiter befeuert. Und die Reaktion kam prompt. Rheinmetall erreichte einen neuen Höchststand von 535 Euro im DAX.
Eigentlich hat sich die Bundesregierung, aber auch die EU, dem Bürokratieabbau verschrieben. In den Unternehmen kommt davon aber nicht viel an, eher wird das Gegenteil empfunden. Ein typisches Beispiel: viele Firmen in Deutschland, die das bisher nicht mussten, sind künftig verpflichtet, einen Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen. Heißt zunächst einmal mehr und nicht weniger Bürokratie. Immerhin, die Bundesregierung will ihnen dabei helfen. Aus Berlin, Dieter Nürnberger.
Bereits heute orientieren sich mehr als 500 Unternehmen hierzulande bei ihrer Berichterstattung über Umwelt- und Sozialaspekte am deutschen Nachhaltigkeitskodex. Ein branchenübergreifender Transparenzstandard, der 2011 vom Rat für nachhaltige Entwicklung eingeführt wurde. Bisher sind es vor allem größere börsenorientierte Unternehmen, die berichtspflichtig sind. Doch ab 2025 wird sich der Kreis deutlich erweitern. Auch viele mittelständische Firmen müssen dann standardisierte und vergleichbare Informationen und Daten zur Verfügung stellen. Grund ist die Einbeziehung der Corporate Sustainability Reporting Directive der EU, kurz CSRD. Und viele Unternehmen werden bei der Umsetzung ihre Probleme haben, sagt Rainer Hoffmann. Der frühere Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung.
Schaut man sich allein den European Sustainability Reporting Standard an, eine sehr juristische Sprache, ein sehr juristischer Text auf über 280 Seiten. Das ist für viele einfach eine extreme Belastung und Überforderung, damit klarzukommen.
Weswegen nun der deutsche Nachhaltigkeitskodex erweitert und angepasst werden muss. Ab dem kommenden Jahr werden rund 13.000 Unternehmen in Deutschland schrittweise von der Pflicht zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten betroffen sein. So müssen beispielsweise klimarelevante Emissionen, die Inanspruchnahme von Ressourcen oder auch Arbeitnehmerrechte detailliert angegeben werden. Eine Herausforderung für die Unternehmen. Und damit die Umsetzung einfacher wird, konnte heute Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung, auch finanzielle Unterstützung zusagen.
Wir nehmen knapp 20 Millionen Euro für die nächsten 3 Jahre in die Hand und bieten den kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Serviceleistung, eine Umsetzungsmöglichkeit für eine bürokratiearme Berichterstattung und versuchen ihnen darüber, das Leben leichter zu machen. Die Berichtspflichten, die es gibt, die sollen einfach bürokratiearm digital umgesetzt werden.
Die Gelder werden vor allem für eine neue Webplattform Form des Nachhaltigkeitskodex ausgegeben. Aber auch durch unentgeltliche Schulungen und umfangreiche Leitfäden soll es Hilfestellung für die Unternehmen geben. Wobei der bisherige Nachhaltigkeitskodex als Erfolg gewertet wird. Beispielsweise auch von Gerd Röders, Geschäftsführer einer Gießerei mit 500 Beschäftigten im niedersächsischen Soltau. Röders hat sich schon früh für die Vorlage eines eigenen Nachhaltigkeitsberichts entschieden, weil seine Kunden und Geschäftspartner es von ihm verlangten.
Wir haben natürlich Angst vor den neuen Richtlinien und Sorge, dass uns das überfordert. Und deswegen hoffen wir ganz stark drauf, dass mit diesem neuen Programm, was hier gemacht wird, dass das ein Programm wird, wie auch das alte, was mittelstandsfreundlich ist und was uns als Mittelständlern die Möglichkeit gibt, es in einem Umfang, der verhältnismäßig ist, umzusetzen.
Wobei die berichtspflichtigen Unternehmen künftig weiterhin wählen können, ob sie den etablierten deutschen Nachhaltigkeitskodex verwenden wollen oder nicht.
Dieter Nürnberger berichtete. Eines kann man Andreas Scheuer nicht vorwerfen, dass er sich nicht bemüht hätte. Aber zwischen gut gemeint und gut gemacht liegen bekanntlich oft Welten. Und so war das am Ende auch bei Andreas Scheuer, der sich als Verkehrsminister, der er ja 5 Jahre war bis 2018, zuallererst als Parteisoldat der CSU verstand. Und der als solcher nur eine Sache im Kopf zu haben schien, die Ausländermaut für Pkw unter allen nur denkbaren Verrenkungen auch in Deutschland einzuführen. führen, EU-Recht hin oder her. Am Ende hat dies dem Steuerzahler einen Schaden von 243 Millionen Euro beschert und Scheuer das unrühmliche Ende einer Politikerkarriere. Aus Berlin Nadine Lindner.
Er war Verkehrsminister, er war aber auch Ziel von Hohn und Spott, wie hier im ZDF.
Warum zum Henker ist Andreas Scheuer immer noch im Amt? Warum? Scheuer, oder wie ich ihn inzwischen liebevoll nenne, unser Flunkermariechen.
Spätestens seit dem 18. Juni 2019, dem endgültigen Nein des Europäischen Gerichtshofs zur Pkw-Maut, stand Andreas Scheuer unter Druck. Er hatte als CSU-Verkehrsminister ein Prestigeprojekt und Wahlkampfversprechen seiner Partei über die Ziellinie bringen wollen. Wie sich später herausstellte, voreilig. Da er die Verträge mit den Mautbetreibern schon vor dem EuGH-Urteil unterschrieben hatte, bekamen diese kürzlich über 240 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen, Steuerzahlergeld. Die Opposition beschuldigte ihn damals, gegen das Haushalts- und Vergaberecht verstoßen zu haben, sowie leichtsinnig und verantwortungslos als Minister zu agieren. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags entlastete Scheuer zwar knapp, warf aber viele Fragen zu seiner Amtsführung auf. Rücktrittsforderungen und Kritik ließ Scheuer an sich abperlen, wie hier in der Sendung Markus Lanz.
Herr Scheuer, bitte, wir sollten uns jetzt nicht hier gegenseitig Märchen erzählen.
Ja, ich habe andere Rechtsauffassung als der EuGH. Ich schließe mich dem Urteil oder der Ausarbeitung des Generalanwalts.
Die Reaktionen von Verkehrspolitikern, früheren Weggefährten auf seinen Rückzug aus dem Bundestag sind nun gespalten. Stefan Gelper, grüner Verkehrspolitiker und Kritiker von Scheuer.
In der Summe ist es wirklich eine ziemlich desaströse Bilanz. Er ist schon sehr gezielt über die Ratschläge aus seinem Haus hinweggegangen. Ich frage mich gerade, ob es ein Hallodri war oder ob das ein zu nettes Begriffswort ist.
Versöhnlicher äußern sich hingegen Parteikollegen wie Alois Rainer, ebenfalls für die CSU im Bundestag und zwei Jahre verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion unter Verkehrsminister Scheuer.
Er hat sich vor keiner Entscheidung gedrückt und hat ein unglaubliches Tempo gehabt und hat auch, muss ich so sagen, auch viel Gutes getan. Natürlich bleibt bei ihm immer das Makel mit der Maut hängen.
Mit Scheuers Rückzug verkleinert sich nun auch die Unionsfraktion im Bundestag, denn es gibt keine Nachrücker für ihn. Grund ist das aktuelle Wahlrecht und die hohe Zahl an Direktmandaten bei der CSU. Offenbar wusste dort in der Partei niemand von seinen Plänen und so gibt es auch Kritik an seiner Entscheidung, die teils als überstürzt wahrgenommen wird. Scheuer war seit 1994 Mitglied in der CSU. 2002 zog er zum ersten Mal in den Bundestag ein. 2009 wurde er parlamentarischer Staatssekretär, damals unter CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer. Von 2013 bis 2017 war er Generalsekretär der CSU. In diese Zeit fiel auch die Diskussion um seinen Doktortitel, den er später nicht mehr führte. Ab 2018 war er Verkehrsminister, ebnete unter anderem den E-Scootern den Weg. Kritiker warfen ihm vor, Bayern bei der Vergabe von Fördermitteln begünstigt zu haben und sich zu wenig für den Klimaschutz einzusetzen. Bereits Anfang des Jahres hatte er angekündigt, nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren zu wollen. Gestern folgte nun die Ankündigung, das Mandat sofort niederzulegen. Medien wie der Business Insider berichten nun davon, dass Scheuers Aus im Bundestag bereits länger geplant gewesen sein könnte. So hatte er offenbar bereits Anfang dieses Jahres gemeinsam mit seiner Frau zwei Firmen gegründet und könnte eine Beratertätigkeit anstreben. Seit Ende 2023 ist Scheuer zudem Teil des Fachbeirats bei Mosolf, einem großen Dienstleister für Transportlogistik.
Nadine Lindner berichtete und wir gehen nach Österreich, wo jetzt alte, bisher nicht bekannte Chats aufgetaucht sind, die ein Lehrstück darüber abgeben, was einem Land und seinen Institutionen blühen kann, sollten Rechtspopulisten einmal die Regierung stellen. Dann wird nämlich ausgemistet, auch in den Medien, die genauso unter die Parteifuchtel, in diesem Fall der FPÖ, kommen sollen, wie der Staat selbst. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Wie sich die rechtspopulistische FPÖ den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich vorstellen würde, haben wir schon mal gesehen, zur besten Sendezeit, das Ibiza-Video. Der damalige FPÖ-Vizekanzler und der damalige FPÖ-Fraktionschef im Parlament träumten laut davon, es wie in Ungarn haben zu wollen. Fernsehen, Radio, online, fest im Griff der Partei. Das war 2019. Gedreht wurde das Video schon 2017 und jetzt sind neue Chats aufgetaucht in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema Machtmissbrauch. Chats, die dokumentieren, wie die FPÖ daran gearbeitet hat, mehr FPÖ in den ORF zu zwingen. Beispiel Harald Wilimski, inzwischen für die FPÖ im Europaparlament. Damals schrieb er:
Heute ist es schlimmer, als es je war, auch in der ZIP2. Tür verarscht uns zudem auf Twitter. Müssen endlich auf den Tisch hauen. Wrabitz weg, Gebühren weg.
ZIP2, das ist die ORF-Hauptnachrichtensendung im Fernsehen, die Zeit im Bild. Martin Tür, ein preisgekrönter Journalist, ist einer der interviewstarken Moderatoren neben Armin Wolf. Alexander Wrabitz war damals der ORF-Generaldirektor. Aus dem Chat des FPÖ-Mannes spricht Frust, weil vor allem die ORF-Hauptnachrichten weiter für unerschrockenen Journalismus standen und stehen, obwohl der damals verantwortliche TV-Chefredakteur der FPÖ doch als Nahesteher galt. Auch er hatte mit der FPÖ gechattet und ist zurückgetreten, als das rauskam, vor einigen Monaten schon. Die FPÖ erkannte aber noch andere Gleichgesinnte. Christian Werschütz zum Beispiel, Balkanexperte, seit langen Jahren anerkannter Auslandskorrespondent, seit Beginn des Krieges vor allem in der Ukraine unterwegs. In den späten 80er Jahren war Werschütz mal Chefredakteur einer FPÖ-Zeitung, wurde danach vom damaligen ORF-Generaldirektor zum ORF geholt, bewusst als Rechtsausleger. Und so sorgte sich der chattende FPÖ-Vizekanzler HC Strache im März 2019 um die ORF-Karriere von Werschütz.
Wenn Christian Werschütz nicht oberösterreichischer Landesdirektor werden kann, dann würde er gerne als Unterhaltungschef im ORF ausmisten, LG.
Liebe Grüße. Für die Chefposten der Landesstudios in Salzburg und Linz hatte sich Werschütz in der Tat mal interessiert. Aber der kriegserfahrene Haudegen als ORF-Unterhaltungschef? Das habe dann doch einen gewissen Unterhaltungswert, schrieb auch die seriöse Tageszeitung Der Standard. Werschütz selber wehrt ab.
Ich habe ein einziges Mal einen Termin mit dem Herrn Strache gehabt. Das war, weil er was über die Ukraine wissen wollte und das war's.
Die Schnitzel richtig schön klopft heute. Martin, werden schmecken.
Dieser Schenkel-Schnitzelklopfer ist Philipp Jelinek. Die Österreicher kennen ihn als Vorturner der Nation aus dem ORF-Fernsehen Fit mit Philipp, der laut Chats sich mit Hilfe des damaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache gern fit fürs Frühstücksfernsehen gemacht hätte als Moderator.
Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt. Wir müssen ganz dringend die Weichen für mich stellen.
Frühmoderator kam aber auch nicht so. Vielleicht nur dank der Ibiza-Enthüllung, nach der die FPÖ aus der Regierung mit dem damaligen ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz flog. Aber nicht nur deshalb, meint Daniela Krause, die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, also des österreichischen Journalistenverbandes, es müssten ein paar Sicherungen nachgeschraubt werden.
Wir brauchen einen viel stärkeren Schutz des ORF vor politischer, vor parteipolitischer Einflussnahme, wirklich eine Schutzmauer gegen parteipolitische Einflussnahme.
In diesem Jahr wählt Österreich übrigens wieder ein neues Parlament. Die FPÖ liegt in den Umfragen im Moment stabil um die 30% auf Platz 1.
Wolfgang Fichtel mit einem Lehrstück über das Verständnis von Rechtspopulisten von Pressefreiheit, in diesem Fall in Österreich. Und damit nach Finnland. Seit heute steht das Land unter Schock, denn es war heute Morgen um 9 Uhr, als das Drama in der 6. Klasse einer Schule seinen Lauf nahm. Am Ende sind ein 12-Jähriger tot, 2 schwer verletzt und der Täter ist ebenfalls gerade mal 12 Jahre alt. Arne Bartram mit den Details.
Es war ein tragischer Start nach Ostern für die Schüler in Finnland. In der Stadt Vantaa, nahe der Hauptstadt Helsinki, kommt ein 12-Jähriger mit einer Waffe zur Schule und schießt auf seine Klassenkameraden. Rund 800 Kinder sind auf der Schule, die meisten können sich in Sicherheit bringen. Ein Junge erzählt einem Reporter vor Ort:
Wir wollten gerade aus dem Klassenraum gehen, aber plötzlich sagte unser Lehrer: Komm zurück. Also sind wir zurückgegangen. Dann haben wir die Anweisung bekommen, uns hinzusetzen und das zu tun, was wir für den Notfall schon mal geübt hatten.
Die Polizei ist schnell da, doch für ein 12-jähriges Kind kommt die Hilfe zu spät. Es stirbt an seinen Verletzungen. 2 weitere Kinder kommen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtet zunächst und kann später in Helsinki festgenommen werden. Polizist Kimmo Hyvärinen:
Der Verdächtige hatte eine Pistole bei sich. Sie gehört einem nahen Verwandten, der sie legal besessen hat.
Wie genau der 12-Jährige an die Waffe kommen konnte, wird noch ermittelt. Nach der Tat herrschen in Finnland Fassungslosigkeit und Trauer. Bildungsministerin Anna-Maja Henriksson muss bei einer Pressekonferenz mit den Tränen kämpfen.
Was ein normaler Schultag werden sollte, wurde zu einer Tragödie. Ein 12-jähriges Kind wird nie wieder von der Schule nach Hause kommen.
Da der mutmaßliche Täter erst 12 Jahre alt ist, ist er noch nicht strafmündig, kann nicht vor Gericht gestellt werden. Politik und Justiz versuchen jetzt mehr über die Hintergründe der Tat herauszufinden. Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo deutet an, dass psychische Probleme eine Rolle gespielt haben könnten. Viel zu viele junge Menschen haben Probleme mit der mentalen Gesundheit. Wir müssen mehr dagegen tun und ihnen früher helfen. Die Behörden wollen wissen, was genau den 12-Jährigen mutmaßlich dazu gebracht hat, auf seine Mitschüler zu schießen.
Finnland unter Schock, Arne Bartram berichtete. Für Norddeutschland war es zweifellos die Ausstellung des Jahres. Mehr als 60 Gemälde und rund 100 Zeichnungen von Caspar David Friedrich waren in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, gut 4 Monate lang, wenn man denn eine Karte ergattert hatte. Gewiss, es hat auch schon vorher Ausstellungen dieses bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik gegeben, aber Hamburg war wohl was Besonderes. Nun wird dort Caspar David Friedrich wieder abgehängt und woanders wieder aufgehängt, denn das Caspar David Friedrich Fieber geht weiter. Benedikt Schieper.
Schlange stehen im Hamburger Schiedwetter für den Meister der Romantik. Auch am letzten Tag der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung strömten gestern mehr als 1000 Besucher in die Kunsthalle. Die Tickets bis zum Schluss heiß begehrt.
Wir sind aus Stuttgart und wir sind extra wegen der Ausstellung hochgefahren jetzt nach Hamburg und haben die dann im Mitte März noch bekommen, der letzte Timeslot für heute Morgen.
Sie sind großartig romantisch, mysteriös, die Bilder geheimnisvoll. Sehr besonders. Er ist ziemlich unverwechselbar.
Das sind tolle Bilder. Ich finde, das ist ein toller Maler. Ich finde, das ist auch ein toller Stil. Und ja, ich freue mich schon sehr.
Dabei hatte es am Anfang der Ausstellung Kritik gegeben. Die Räume seien zu klein, die Bilder hingen zu dicht. Zu viele Besucher gleichzeitig. Das Museum reagierte auf die Beschwerden des Publikums, öffnete daraufhin bis in die Abendstunden und reduzierte die Ticketanzahl, um einen ungestörten Blick auf Meisterwerke, etwa die Kreidefelsen, zu ermöglichen. Insgesamt besuchten mehr als 325.000 Menschen die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit und machten sie so zur erfolgreichsten in der Geschichte der Hamburger Kunsthalle.
Den Gegenwartsreiz dieses Künstlers auszuloten, ist ja genau das Ziel dieser Ausstellung gewesen, zu zeigen, dass Caspar David Friedrich eigentlich eine Art Konzeptmaler ist, der ja eher malt, was er in sich sieht, als das, was er vor sich sieht. Und das ist ein sehr zeitloses Konzept und das ist eben attraktiv für uns heute.
Erklärt Kunsthallendirektor Alexander Klar die enorme Faszination des Publikums. Viele Themen und Motive wirken zeitlos. Epochale Werke, etwa das Eismeer, zeigen künstlerisch, wie die Natur den Menschen Grenzen setzt. Weltberühmte Rückenporträts wie Der Wanderer über dem Nebelmeer thematisieren das Sehen selbst.
Wesentlicher Anknüpfungspunkt in meinen Augen ist, dass keines dieser Bilder zeitlich gebunden ist. Die Figuren, die da drin sind, könnten auch wir heute sein. Da ist nichts drin, was historisch wirkt. Es wirkt eben gegenwärtig.
Anlässlich des 250. Geburtstages des Romantikers folgen über das Jubiläumsjahr verteilt weitere Caspar-David-Friedrich-Ausstellungen in Greifswald, Berlin und Dresden.
Benedikt Schäper berichtete, es wäre ja zu schön gewesen. Noch ein Sieg im DFB-Pokal und der FC Saarbrücken aus der dritten Liga wäre im Pokalfinale gewesen. Aber der Pokalschreck, der zuvor drei Vereine aus der Bundesliga aus dem Pokal geworfen hatte, hat seinen Schrecken verloren. Der erste FC Kaiserslautern war stärker. Thomas Wollscheid.
Der erste FC Kaiserslautern steht im DFB-Pokalfinale in Berlin. Die Pokalträume des ersten FC Saarbrücken sind ausgeträumt. Dabei begann es eigentlich so gut für die Saarländer auf einem überraschend gut bespielbaren Rasen. Sie waren in der ersten Halbzeit das agilere Team, hatten auch durch Kai Brünke eine richtig gute Tormöglichkeit. Vom ersten FC Kaiserslautern war nach vorne nichts zu sehen. Das Verhängnis für den FCS nahm seinen Lauf in der 53. Minute. Ein harmloser Kopfball von Marlon Ritter glitt dem Saarbrücker Torhüter Tim Schreiber durch die Hände und durch die Beine ins Tor. Und von diesem 0:1 Rückstand konnten sich die Saarbrücker irgendwie nicht erholen. Es war dann Touré, der den ersten FC Kaiserslautern mit Kopfball nach 75 Minuten mit 2:0 in Front brachte. Der FCK verwaltete diese 2:0-Führung. Der erste FC Saarbrücken konnte nicht mehr zurückkommen, hatte keine guten Tormöglichkeiten mehr. Deshalb sind seine Pokalträume ausgeträumt. Der erste FC Kaiserslautern und seine Fans freuen sich jetzt auf Berlin.
Thomas Wollscheid war das. Es wird 23.54 Uhr, Zeit für die Presseschau. Heute zusammengestellt von Benjamin Paris und Lea Marie Meyer trägt sie vor.
Großes Thema in den Zeitungen ist die neue Debatte über die Kindergrundsicherung und eine Behörde, die Familienministerin Paus dafür aufbauen will. Der Reutlinger Generalanzeiger kritisiert: Eine neue Behörde mit 5000 Stellen. Das entspricht von der Stellenanzahl rund 5-mal dem Landratsamt Reutlingen. Nicht nur der Koalitionspartner FDP hält diese Vorstellung für befremdlich. Denn das Aufblähen von Beamtenapparaten bedeutet dauerhafte Kosten und ist letztlich auch für das Ausufern der Bürokratie in Deutschland verantwortlich. Familienministerin Paus begründete die neue Behörde mit einer Bringschuld des Staates, ist in der Rheinischen Post zu lesen. Tatsächlich gehört der Zugang vereinfacht, digitalisiert und breit beworben. Aber damit ist es dann auch gut, denn das Verständnis von staatlichen Leistungen ist sonst ein falsches. Auch der Tagesspiegel aus Berlin glaubt: So kann das nichts werden. Mit dieser Haltung, dem Signalwort Behörde und der Zahl 5000, macht es die Ministerin der FDP im Grunde unmöglich, der Sache zuzustimmen. Und die Taz ist sauer auf die Familienministerin. Wie kann eine Ministerin ein Projekt so planlos versenken? Seit ihrem Amtsantritt agiert die Grüne unkoordiniert, überstürzt und unvorbereitet. Noch ist Paus eigenen Aussagen zufolge optimistisch, dass die Kindergrundsicherung kommt. Vielleicht hat sie damit sogar recht. Nur die Familienministerin könnte dann möglicherweise anders heißen. Die Berliner Morgenpost geht auf den Angriff auf die iranische Botschaft in Syriens Hauptstadt Damaskus ein. Die Tötung von 2 iranischen Spitzenmilitärs mitten im Gazakrieg ist eine schlechte Nachricht. Sie befeuert die Ängste vor einem regionalen Flächenbrand, der das Schlachtfeld über den Gazastreifen hinaus ausweiten könnte. Die Stuttgarter Zeitung erklärt: Iranische Regierungspolitiker wie Revolutionsführer Khamenei reden viel über die angebliche Stärke ihres Landes und darüber, wie sehr sich Israel, die USA und der Rest des Westens vor der Macht Teherans fürchten. Jetzt erfährt die iranische Bevölkerung, dass der Iran nur ein Scheinriese ist. Und die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg vermerkt: Die Nadelstiche in Syrien, die Angriffe auf Vertreter des Iran, dazu das eigentliche Kriegsgeschehen in Gaza, die Gewaltexzesse im Westjordanland. Das alles beruht auf der These, es gebe nur eine Opfergruppe in diesem grausamen Konflikt, doch es gibt unzählige. Die Hamas mordete am 7. Oktober auf bestialische Weise Juden, nicht die Palästinenser an sich. Netanyahu provoziert in einem Kampf, den Israel nicht gewinnen kann, solange die Vernichtung der Hamas das Kriegsziel ist, täglich unbeteiligte Tote.
Die Presseschau heute mit Lea Marie Meyer. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Gers.